Ja, ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich von hier vorne begrüßen und euch bitten, mit mir gemeinsam den Epheserbrief aufzuschlagen. Wir wollen heute mit dem geistlichen Kampf und der Waffenrüstung Gottes weitermachen. Ich hatte ja die erste Predigt dazu auch letztes Jahr gehalten und habe dann einfach unterbrochen, auch weil wir ein paar besondere Anlässe dazwischen hatten. Auf jeden Fall möchte ich da heute fortsetzen. Also geht mit mir gerne mal in Epheser 6. Wir wollen uns nämlich heute den ersten Ausrüstungsgegenstand dieser Waffenrüstung auch anschauen, nämlich den Gürtel der Wahrheit. Und dazu könnt ihr jetzt mit mir Epheser 6, Vers 14 auch aufschlagen und euch einen Finger als Merker in diesen Text reinlegen. Aber bevor wir uns jetzt wirklich intensiv diesem Text auch widmen, möchte ich euch noch mal kurz abholen und euch von einem Film erzählen, den ich vor einigen Jahren mal gesehen habe und der mich auch ein Stück weit wirklich an diesen Text auch erinnert hat. Nämlich in diesem Film, da geht es um einen Mann, der ohne es zu wissen Hauptdarsteller einer Fernsehserie geworden ist. Er lebt eigentlich als ganz normaler Bürger und führt ein ganz normales Leben. Er ist ein Versicherungsangestellter, der verheiratet ist und in einer normalen amerikanischen Kleinstadt auch wohnt. Aber was er nicht weiß, ist, dass alles, was er tut, alle seine Schritte, alle seine Bewegungen, einfach alles wird aufgenommen und live im Fernsehen übertragen. Er hat keine Ahnung, dass er eigentlich in einem Filmstudio lebt, in das er schon als Baby hineingesetzt worden ist und in dem er auch aufgewachsen ist. Er wurde nämlich von einem Fernsehunternehmen gerade als Kind adoptiert und in einer eigens für diese Reality-Show gebauten Stadt auch großgezogen. Und so sind seine Mutter, sein Vater, seine Frau, sie sind gar nicht seine wahre Familie, sondern sind alle nur Schauspieler. Alle Leute, die er kennt und zu denen er irgendwie eine Beziehung hat, sind Statisten und kennen die Wahrheit über ihn. Nur er selbst kennt die Wahrheit nicht über sich. Nur er selbst weiß nicht, dass eigentlich alles, was er sieht, um ihn herum fake und unecht ist. Nämlich der Regisseur dieser Serie hat wirklich ein perfektes Szenario, eine perfekte Scheinwelt um ihn herum aufgebaut, sodass er gar nicht merkt, dass seine komplette Realität eigentlich eine Lüge ist. Erst später, als dann ein Scheinwerfer, der einen Stern darstellen soll, irgendwann mal versehentlich auf den Boden fällt, da wird er misstrauisch und beginnt seine Welt und auch seine Sichtweise auf diese Welt zu hinterfragen. Erst dann macht er sich auf die Suche nach der Wahrheit und erkennt, dass er eigentlich ein Gefangener in dieser unechten Scheinwelt ist. Ja, das Ganze ist ein sehr spannender Film. Und das, was wir als die Wahrheit wahrnehmen, ist natürlich auch ein spannendes Thema. Auf jeden Fall hat auch die Schrift, Gottes Wort, einiges über dieses Thema der Wahrheit zu sagen. Sie selbst ist nämlich die Wahrheit und bildet die Grundlage, auf der wir uns ausrichten und auf der wir alles andere beurteilen können. Und diese Wahrheit, die brauchen wir ganz dringend, denn auch der Fürst dieser Weltzeit, so wird er von Jesus in Johannes 12, 31 genannt, nämlich der Satan, der versucht die Menschheit durch seine Lügen zu versklaven und eine Scheinwelt um sie herum aufzubauen. Er versucht die Wahrheit mit allen Mitteln niederzuhalten und den Menschen den Sinn zu verblenden, damit ihnen der Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufgeht, wie wir auch in 2. Korinther 4, Vers 4 lesen. Aber Gott verheißt, dass wer ihm und seinem Wort Glauben schenkt, die Wahrheit kennen wird und von ihr befreit werden wird. Und Jesus macht das ganz deutlich in Johannes 8. Geht mal mit mir in Johannes 8, 31. Nämlich in Johannes 8, 31 sagt Jesus Folgendes. Er sagt nämlich, wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, alle wahren Nachfolger Jesu, die kennen die Wahrheit. Sie kennen die Wahrheit über sich selbst, über diese Welt, über die Autoritäten dieser Welt, die Systeme, die Methoden dieser Welt, den Gott dieser Weltzeit, aber natürlich auch den wahren Gott und sein Werk am Kreuz für uns und werden von dieser Wahrheit geistlich freigemacht. Und leider werden diese Worte Jesu immer wieder falsch verstanden und auch zum Teil missbraucht. Beispielsweise beanspruchen einige bekannte Universitäten und Hochschulen auch diesen Vers für sich selbst und benutzen ihn sogar als ihr Leitmotto. Übrigens auch eine bekannte deutsche Universität hat diesen Vers ganz groß an ihrem Eingang stehen. Dort beansprucht man also, die Wahrheit für sich zu kennen und auch zu lehren. Aber ich denke nicht, dass diese Einrichtung unbedingt der Ort ist, wo wir die entscheidenden Wahrheiten über uns und unseren Schöpfer erfahren werden. Die Wahrheit, die uns nämlich wirklich frei macht, ist nur in Gottes Wort zu finden und in seinem Evangelium. Und diese rettende Evangeliumswahrheit, die befreit uns. Sie befreit uns von der Schuld, von der Sünde, von unseren eigenen Werken, von unseren eigenen Versuchen, Gott gefallen zu wollen, von falschen Weltanschauungen und Lehren, die genau das propagieren und natürlich auch von geistigen Mächten, die diese falschen Lehren benutzen wollen, um uns damit wieder zu versklaven. Jesus verheißt nämlich, dass die, die ihn kennen, von diesen Dingen frei gemacht werden und im Licht wandeln dürfen, weil er die Wahrheit in Person ist, wie wir das auch in Johannes 14, Vers 6 lesen. Und in Johannes 17 drückt Jesus das so aus, geht mal mit mir in Johannes 17, Vers 3. Nämlich in Johannes 17 sagt Jesus Folgendes: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also das ewige Leben ist weit mehr als ein Ort, an dem wir nach dem Tod kommen. Das ewige Leben beginnt schon hier und jetzt mit der Wahrheit und mit der Erkenntnis, wer Gott ist und wer Jesus Christus ist. Wer den Vater und den Sohn erkennt, der hat das ewige Leben. Wer dagegen ein falsches Verständnis über den Vater und den Sohn hat, der hat das ewige Leben nicht. Das heißt, nur wenn wir die Wahrheit über Gott und seinen Sohn erkennen und glauben, also dass der Vater das Leben ist und dass wir das Leben nur durch den Sohn erhalten, dann bekommen wir auch Anteil am ewigen Leben. Wenn wir dagegen die Wahrheit über den Vater und den Sohn verwerfen, können wir auch nicht zum ewigen Leben durchdringen. Und so war es auch beim fleischlichen Israel, das Gottes Gesetz und das Evangelium darin zwar hatte, aber die entscheidende Erkenntnis, wie man vor Gott gerecht wird, nicht angenommen hat, sodass es letztlich selbst verworfen wurde. Gott beklagt nämlich genau diesen Mangel an Einsicht durch den Propheten Hosea und sagt in Hosea 4, Vers 6, mein Volk kommt um aus einem Mangel an Erkenntnis, weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Also die Wahrheit zu kennen und ihr zu glauben, ist entscheidend. So entscheidend, dass davon sogar unsere Ewigkeit abhängt. Und jetzt können wir uns natürlich denken, was der Gegner als erstes versuchen wird zu attackieren, was er mit allen Mitteln runterhalten möchte. Nämlich genau diese rettende Evangeliumswahrheit, die in Jesus Christus ist. Und seine größte Waffe in diesem geistlichen Kampf gegen die Wahrheit ist die Lüge. Und genau deshalb müssen wir auch in diesem Kampf aufmerksam sein und widerstehen und uns unter anderem auch mit dem Gürtel der Wahrheit umgürten, so wie es auch in unserem Predigttext heute heißt. Und deswegen möchte ich euch bitten, Epheser 6, nochmal den Merker davon Gebrauch zu machen und Epheser 6, Vers 10 aufzuschlagen. Ich möchte einfach auch den Kontext mitlesen. Dort heißt es nämlich in Gottes Wort: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Ich möchte noch beten. Ihr könnt gerne dazu noch aufstehen. Ja, Herr, ich möchte dir danken für dieses Wort heute Morgen. Danke, dass du uns dein Evangelium geschenkt hast, dass wir nicht in der Finsternis bleiben müssen, und dass es uns befreit hat, dass es uns die Wahrheit gebracht hat über dich, über den Vater, über das, wer wir sind, Herr, dass wir dich brauchen, dass du alles getan hast und dass du uns ja durchträgst und dass du die Sühnung für uns gewirkt hast. Und möchte ich einfach bitten, dass du uns auch heute Morgen diese Wahrheiten wieder groß machst, dass du uns es einfach ins Herz gibst und dass wir durch diese, ja, durch diese kostbaren Wahrheiten auch gestärkt werden. Amen. Ja, bevor wir uns jetzt unserem Text auch widmen und uns den Gürtel der Wahrheit genauer anschauen, möchte ich euch nochmal kurz an den Kontext von Epheser 6 erinnern, weil die letzte Epheserbrief-Predigt, die liegt ja schon ein bisschen zurück. Nämlich der Epheserbrief ist ja so aufgebaut, dass er eine Zweiteilung hat, also die ersten drei Kapitel des Epheserbriefs, Epheser 1 bis 3, die beschreiben uns die Identität der Gemeinde in Christus. Und das soll uns Motivation, das soll uns Antrieb geben für unseren Dienst in der Welt. Und diesen Dienst in der Welt beschreiben uns Epheser 4 bis 6, nämlich da geht es um die Berufung der Gemeinde. Also was sind die konkreten Aufgaben der Gemeinde? Wie sollte die Gemeinde in dieser Welt leben? Und der erste Teil des Briefes ist etwas theologischer und legt noch mal so ein bisschen auch die Grundlage unseres Glaubens. Also er zeigt uns auf, was Gott und Christus alles für uns getan hat und was für ein großes Erbe wir auch in Christus bekommen haben. Und das soll uns letztlich motivieren, zu seiner Ehre zu leben. Und ich habe das ja schon damals gesagt, dass es diesen Spruch auch gibt, Adel verpflichtet, und ich auch den wirklich gut finde, weil er auch auf uns zutrifft. Nämlich wir sind jetzt auch durch den Glauben Teil von Gottes königlicher Familie geworden und wurden von ihm als Söhne und Töchter adoptiert. Und deshalb sollten wir auch entsprechend unserer Stellung, unserer Berufung leben. Das heißt, wir sind aufgefordert, die alten Gewohnheiten, die alten Sünden abzulegen, die uns trennen, und die Wahrheit, die Gerechtigkeit anzulegen, um in Christus hinzuwachsen als unserem Haupt. Und Paulus drückt es ein paar Verse vorher in Epheser 4 wie folgt aus. In Epheser 4, Vers 15 sagt er nämlich: Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Also unser Ziel in diesem Leben ist es, in allen Gebieten, in allen Bereichen des Lebens so zu werden wie unser Herr Jesus selbst. Und um dieses Ziel erreichen zu können, müssen wir unter anderem auch die Lüge ablegen und die Wahrheit anlegen. Wir lesen davon auch ein paar Verse weiter in Epheser 4, 25. Wir sollen also bewusst die Wahrheit anziehen und auch die Wahrheit selbst wiedergeben, um Christus die Ehre zu geben und zu ihm als unserem Haupt hinzuwachsen. Und ich bin mir sicher, dass ihr mir jetzt alle zustimmen würdet, wenn ich jetzt sagen würde, ja, die Wahrheit ist ein wichtiges Gut, von dem auch unser Leben geprägt sein sollte. Aber es gibt eine Herausforderung bei der Sache. Es gibt einen, der die Wahrheit und das Evangelium absolut hasst und alles dafür tut, um die Kinder Gottes zu entzweien und sie auch versucht, von ihrem Herrn abzulenken. Nämlich der Satan, die alte Schlange, der Drache, der Fürst dieser Welt, der Vater der Lüge, so wird er auch von Jesus in Johannes 8, 44 bezeichnet. Ihm ist absolut jedes Mittel recht, um die Wahrheit zu verschleiern und uns ins Dunkel zu führen. Und deshalb attackiert er auch auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Er greift nämlich zum einen die Wahrheit über die Person Gottes an und zum anderen greift er auch über die Wahrheit über das Werk Gottes in Christus an. Und einige dieser Angriffe wollen wir uns auch heute Morgen anschauen, und deshalb habe ich auch die Predigt in drei Punkte aufgeteilt. Nämlich am Anfang wollen wir uns erstmal unsere Verteidigung anschauen, nämlich diesen Gürtel der Wahrheit. Was ist der Gürtel der Wahrheit überhaupt und was bedeutet es, ihn anzulegen? Das ist Punkt 1. Und dann wollen wir uns anschauen, wofür wir diesen Gürtel der Wahrheit brauchen. Nämlich Punkt 2, um Angriffe des Satans auf die Wahrheit über Jesu Person abzuwehren. Und Punkt 3, um Angriffe des Satans auf die Wahrheit über Jesu Werk abzuwehren. Und dazu wollen wir uns dann auch ein ganz bestimmtes Beispiel auch anschauen. Und anhand dieser drei Punkte möchte ich mit euch jetzt gemeinsam diesen Text auch durchgehen und versuchen zu beantworten, was es denn mit diesem Gürtel der Wahrheit auf sich hat, von dem Paulus hier auch schreibt. Und ich möchte euch an dieser Stelle einfach nochmal daran erinnern, dass Paulus zu der Zeit, als er gerade diesen Brief auch geschrieben hat, gerade in Rom sitzt und wahrscheinlich oder im Gefängnis auch saß und wahrscheinlich dort auch immer wieder an einen römischen Soldaten angekettet wurde. Das hat man einfach damals mit römischen Gefangenen auch gemacht. Und so kannte er die Ausrüstung des römischen Soldaten natürlich sehr, sehr gut. Er wusste, dass der Soldat unter der Rüstung immer einen Gürtel trug, der sein Untergewand zusammenhielt. Nämlich die Römer hatten unter ihren Rüstungen immer eine Tunika an. Das ist eigentlich nur ein quadratisches Stück Stoff mit drei Löchern, also ein Loch für den Kopf und zwei Löcher links und rechts für die Arme. Also so eine Art langes Unterhemd, kann man sagen. Und das war eigentlich auch schon alles, was die Römer anhatten. Und damit dieses Stück Stoff nicht unkontrolliert herumflatterte, hielt man es mit einem Gürtel zusammen. Und das war extrem wichtig, da man ansonsten die Möglichkeit gehabt hätte, den Soldaten einfach an diesem Untergewand zu ziehen und ihn aus seiner Schlachtreihe, aus seiner Formation einfach zu holen, um ihn dann isoliert von seinen Kameraden, von seiner Einheit auch zu töten. Der Gürtel war also wirklich ein extrem wichtiges Element der Waffenrüstung des Soldaten. Er war gewisserweise, in gewisser Maßen auch die Grundlage, die alles an dem Soldaten zusammenhielt. Ohne sich zu gürten, ist ein Soldat niemals in die Schlacht gegangen. Er ist nicht einmal losmarschiert ohne seinen Gürtel, weil ihn ansonsten auch seine Tunika so behindert hätte, dass er überhaupt nicht richtig hätte laufen können. Jeder römische Soldat hatte also so einen Gürtel und war damit auch im alltäglichen Leben erkennbar. Die Soldaten waren nämlich so stolz auf ihre Gürtel, dass sie ihre ganzen Medaillen und Orden und Auszeichnungen, all das, was sie im Kampf gewonnen haben, haben sie alle an diesen Gürtel gehängt. Der Gürtel war also wirklich elementar wichtig für einen Soldaten. Und in unserem Text hier in Epheser 6 sagt Paulus, dass Paulus nimmt dieses Bild und wendet es auf uns und unseren Glaubenskampf an. Er sagt nämlich, dass so wie der Gürtel das A und das O des Soldaten ist, so ist auch die Wahrheit das A und das O für uns, für unseren Glaubenskampf gegen die Mächte des Satans. Ohne dass wir die Wahrheit des Evangeliums kennen und anlegen, brauchen wir es gar nicht in den Kampf zu ziehen. Wir sind dann nämlich immer noch in der Finsternis, wir sind dann immer noch im Lager des Gegners gefangen. Nur wenn wir die Wahrheit über Christus und das Evangelium kennen, dann erkennen wir auch unseren Feind und können den Kampf mit ihm beginnen. Die Wahrheit ist also genau wie der Gürtel des Soldaten die absolute Grundlage, mit der wir auch kämpfen müssen. Wir müssen uns zuallererst mit der Wahrheit umgürten, bevor wir alles andere tun. Nur dann sind wir auch kampfbereit. Und dieses Bild des Umgürtens, das finden wir auch an anderen Stellen der Schrift wieder. Es drückt immer eine Art von Bereitsein, eine Art von Bereitschaft aus. Das Umgürten ist nämlich immer in der Bibel eine vorbereitende Handlung, bevor man eine Arbeit tut oder einen Lauf beginnt oder halt eben in eine Schlacht zieht. Und so erklärt Gott beispielsweise den Israeliten vor ihrem Auszug aus Ägypten ganz genau, wie sie das Passahlamm zu essen hatten und sagte ihnen, dass sie es umgürtet zu sich nehmen sollten, um sich bereit für den Weg zu machen. Geht mal mit mir in 2. Mose 12, Vers 11. Dort lesen wir genau davon. Dort heißt es: So aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand, und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passa für den Herrn ist es. Also die Lenden zu gürten bedeutet, sich fertig zu machen, bereit zu stehen, um aufzubrechen oder eine Sache angehen zu können. Man kann es vielleicht auch ein bisschen mit dem Ärmel hochkrempeln von heute vergleichen. Und auch Jesus gebraucht dieses Bild des Umgürtens, um uns zur Bereitschaft für seine Wiederkunft aufzurufen. Er sagt in Lukas 12, Vers 35, eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Also das Umgürten der Lenden beinhaltet eben auch immer die Bereitschaft, einen Auftrag, in diesem Fall das Licht der Welt zu sein, anzunehmen und zu erfüllen. Nämlich den Gürtel anzuschnallen bedeutet bildlich gesprochen fertig zu sein, bereit zu sein, seinen Mann zu stehen, den Kampf anzunehmen und seinen Auftrag auszuführen. Und an dieser Stelle möchte ich einen wichtigen Punkt über diesen Gürtel der Wahrheit auch loswerden. Ich habe nämlich in der Vorbereitung auch auf diese Predigt einige Kommentare und Ausleger gelesen und auch immer wieder festgestellt, dass viele Ausleger diesen Gürtel der Wahrheit als unsere eigene Wahrhaftigkeit und als unsere eigene Aufrichtigkeit verstehen. Nämlich das griechische Wort, das hier für die Wahrheit steht, das kann man auch als wahrhaftig übersetzen. Und deshalb wird oft gesagt, dass sich der Gürtel der Wahrheit auf unsere eigene Aufrichtigkeit bezieht. Man sagt nämlich, dass es sich hier unmöglich um die objektive Wahrheit der Schrift handeln kann, weil Paulus diese biblische Wahrheit ja erst mit dem Schwert des Geistes in Epheser 6, Vers 17 einführt. Und dieses Schwert des Geistes ist natürlich auch die Wahrheit in Gottes Wort. Darüber gibt es auch keinen Zweifel. Aber auch der Gürtel der Wahrheit, der beschreibt uns auch die Wahrheit in Gottes Wort, aber halt von einem anderen Blickwinkel aus betrachtet. Nämlich der Gürtel, der beschreibt uns Gottes offenbarte Wahrheit im Gesamten. Und um euch den Unterschied kurz zu verdeutlichen zwischen diesem Schwert des Geistes und dem Gürtel der Wahrheit, möchte ich euch ein kleines Beispiel nämlich geben. Als nämlich Jesus vom Satan in der Wüste versucht wurde, da benutzte er das Schwert des Geistes und sagte immer wieder, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Er zitierte also bei seiner Versuchung ganz bewusst, also ganz bestimmte Bibelstellen und Passagen, um den Satan auch zu widerlegen und ihn abzuwehren. Das ist aber etwas anderes, als über die Wahrheit der Bibel im Gesamten zu reden. Also die gesamte Lehre der Schrift, die komplette Theologie der Bibel, könnte man auch so sagen. Sie zu kennen, hilft uns nämlich nicht nur einzelne Lügen des Satans abzuwehren, sondern ganze Weltanschauungen, ganze Ideologien zu hinterfragen und sie zu prüfen und wenn sie dann falsch sind, auch abzulehnen. Nämlich der Gürtel der Wahrheit ist die ganzheitliche, die umfassende Wahrheit des Evangeliums, die uns in der Schrift geoffenbart wird. Und dieser Gedanke, dass es sich hier um unsere eigene Aufrichtigkeit handeln könnte, ist vielleicht gut gemeint, aber geht, denke ich, dennoch am Ziel vorbei. Wir können nämlich unmöglich in diesem Kampf, in dem wir stehen und konstant angegriffen werden, auf uns und unsere eigene Aufrichtigkeit vertrauen. Wir können uns nicht auf unsere eigene Wahrhaftigkeit, auf unsere eigene Ehrlichkeit verlassen. Wenn wir das tun, sind wir in gewisser Weise schon besiegt. Nämlich spätestens, wenn es dann zum Brustpanzer der Gerechtigkeit geht und wir vertrauen auf unsere eigene Gerechtigkeit, dann haben wir ein Problem. Nämlich unsere eigene Gerechtigkeit ist nicht mehr wie ein beflecktes Kleid. Wir wissen das aus Jesaja 64 und kann uns niemals wirklichen Schutz vor den Angriffen des Satans bieten. Nein, stattdessen vertrauen wir alleine auf Christus und sein Evangelium. Nur seine Waffenrüstung ist auch wirklich stark genug, um alle Attacken des Gegners auch abzuwehren. Und deshalb schreibt auch Paulus in Vers 13, dass wir nicht unsere eigene Waffenrüstung anziehen sollen, sondern die Waffenrüstung Gottes. Die sollen wir anhaben und die sollen wir auch anlegen. Und dass wir hier in der Evangeliumswahrheit stehen sollen, bestätigt uns auch das Alte Testament, wo Paulus eigentlich dieses Bild der Waffenrüstung auch her hat. Nämlich geht mal mit mir bitte in Jesaja 11. Das wollen wir uns kurz anschauen. Ja, der Prophet Jesaja spricht von dem Scheitern Israels als Gottes Knecht und sagt, dass sich aufgrund dieses Scheiterns Gott selbst aufgemacht hat, um sein Volk zu retten. Er weissagt von dem Messias Gottes, dass sich aufmacht und in seiner eigenen Gerechtigkeit und in seiner eigenen Wahrheit, um sein Volk zu befreien. Und so lesen wir in Jesaja 11, Vers 1, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus seinen Wurzeln und wird Frucht bringen und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Wahrheit und der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und Frucht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Frucht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden. Ja, in diesem Text, da redet Jesaja von einem Mann, von einem Nachkommen Isais, nämlich Davids Vater, auf dem der Heilige Geist ruhen wird und der die Feinde seines Volkes richten wird. Er wird also sein Volk befreien. Und dabei wird er nicht nach dem urteilen, was er sieht und hört, wie wir hier auch in Vers 3 lesen, sondern nach dem, was er weiß. Und er weiß natürlich alles, weil er Gott selbst ist. Er ist allwissend. Und Jesaja redet hier natürlich von unserem Herrn Jesus Christus und sagt, dass die Gerechtigkeit der Schurz seiner Hüften und die Treue der Schurz seiner Lenden ist in Vers 5. Und dieses Wort hier für Treue bedeutet im Hebräischen auch Wahrheit. Weshalb die Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments, also die Bibel, die die Epheser damals auch hatten und gelesen haben, die übersetzt nämlich hier Vers 5 wie folgt. Sie sagt nämlich, und er wird seine Lenden mit Gerechtigkeit umgürtet und seine Seiten mit Wahrheit bekleidet haben. Also ich denke, hier kommt es nochmal deutlicher raus, wie sich der Messias, der wahre Gottesknecht, mit Gerechtigkeit und Wahrheit anzieht, um sein Volk zu befreien. Und Paulus bezieht sich in Epheser 6, Vers 14 in unserem Text genau auf diesen Vers und sagt, dass auch wir Christi Rüstung und damit sein Evangelium anziehen sollen. Auch wir sollen in seiner Wahrhaftigkeit, in seiner Zuverlässigkeit stehen, um dem Satan und seinen Lügen widerstehen zu können. Es ist also nicht unsere Rüstung, in der wir kämpfen, sondern es ist seine Rüstung. Aber was bedeutet es dann, diesen Gürtel der Wahrheit anzulegen? Nun, ich denke, es bedeutet die Wahrheit über Gott, diese Welt, unsere Sündhaftigkeit, Jesus Sühnung am Kreuz, Gottes Willen für unser Leben, unseren Widersacher und wie wir ihn überwinden können und unser Heil letztlich in Christus genau zu kennen und in dieser Wahrheit auch festzustehen. Es bedeutet einfach, den Gürtel festzuschnallen und die Wahrheit nicht loszulassen. Und ich denke, diese Wahrheit des Evangeliums sollte wirklich tief in unsere Herzen auch eindringen, damit wir nicht, wie Paulus es auch ein paar Verse vorher sagt in Epheser 4, 14, nicht mehr Unmündige sind, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen. Also wir brauchen diese Wahrheit, weil wir in diesem geistlichen Kampf ständig unter Feuer stehen und den Feind und seine Waffe, nämlich die Lüge, kennen müssen. Und dieser geistliche Kampf ist alles andere als offensichtlich. Der Satan möchte uns zwar gegen Gott aufwiegeln, aber er tut es meist nicht offensichtlich. Er kommt nicht her und sagt, jetzt komm, lass uns mal so richtig gegen Gott rebellieren. Nein, seine Angriffe sind hinterlistig und raffiniert, sodass wir sie oft nur bei genauem Hinschauen erkennen können. Und deshalb wollen wir uns auch jetzt wohl das bekannteste Fallbeispiel von Satans Lügenstrategie anschauen, nämlich den Sündenfall, und dazu ganz an den Anfang der Bibel gehen, nämlich in 1. Mose 3. Vers 1 oder ab Vers 1. Und wir wollen uns anschauen, wie die Sünde in die Welt kam, und wir wollen versuchen zu verstehen, wie die Schlange vorgegangen ist, um unsere Vorfahren zu Fall zu bringen, damit wir das dann auch auf uns und unsere Situation anwenden können. Und so heißt es in 1. Mose 3, Vers 1, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Bäumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und ihr sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, dass da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Ja, in diesem Text lesen wir, wie Satan Adam und Eva, also unsere Vorfahren, zur Rebellion gegen Gott gebracht hat. Und wir sehen, dass er das alles andere als offenkundig gemacht hat. Sein Angriff war keinesfalls direkt so nach dem Motto, jetzt lieber Adam, liebe Eva, wenn ihr jetzt so sein wollt wie Gott, dann müsst ihr einfach Gott widerstehen und gegen sein Gebot rebellieren und jetzt einfach von diesem Baum der Erkenntnis essen. Nein, was der Satan hier macht, ist, dass er mit List arbeitet. Seine größte Waffe ist die Lüge. Er fragt ganz unscheinbar in Vers 1, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürfte nicht essen? Dabei hat Gott ja nie gesagt, dass Adam und Eva nicht auch von den anderen Bäumen des Gartens essen dürfen. Er hat nur gesagt, dass sie von dem einen Baum in der Mitte nicht essen dürfen. Wir lesen das in 1. Mose 2, Vers 17. Und so unterstellt der Satan Gott hier, dass er Adam und Eva Gutes vorenthält. Er sagt, ja, ihr Armen, hat Gott euch wirklich verboten, von allen Bäumen des Gartens zu essen? Das ist ja wirklich ungerecht. Dieser Gott kann es nicht gut mit euch meinen. Er kann euch nicht lieben. Und so versucht er, Gott als einen Tyrannen darzustellen, der es nicht gut mit uns meint. Er versucht, bewusst Zweifel an Gottes Charakter zu sehen und seine Glaubwürdigkeit zu untergraben, bevor er dann Gottes Wort ganz offen widerspricht und sagt, keineswegs werdet ihr sterben, wenn ihr davon esst. Und genau das ist die Stoßrichtung, die der Satan damals gefahren ist und die er auch heute noch bei uns fährt. Er möchte nämlich Gottes Charakter untergraben und Zweifel an ihm sehen und seine Liebe zu uns hinterfragen. Und er möchte, dass wir denken, dass er uns Gutes vorenthält, dass er uns einengt, dass er uns beschneidet. Und er möchte, dass wir letztlich über Gott anders denken, als wir es eigentlich sollten. Und dabei gibt sich der Satan dann als ein großer Menschenfreund aus, der uns die große Freiheit und die Unabhängigkeit verspricht, aber letztlich nur eins im Sinn hat. Er möchte uns mit seinen Lügen fangen und uns zur Rebellion gegen Gott führen. Und seine Taktik dabei ist immer ähnlich. Er möchte uns dazu bringen, dass wir auf uns und unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Nöte schauen. Und er möchte dadurch in uns Begierden wecken. Und dann fängt er an, uns Gott madig zu machen und sagt, ja schau mal, Gott liebt dich nicht, sonst würde er dir das geben. Er enthält dir diese Dinge vor, er engt dich ein, er beschneidet dich, befreie dich doch von ihm, hol dir diese Dinge selbst. Niemand steht für dich ein, wenn du es nicht selbst tust. Und dann nehmen wir oft uns das, was uns nicht zusteht und übertreten dabei Gottes Gebot. Und wie gut dieses Prinzip auch bei uns Menschen funktioniert, das sehe ich immer wieder an meinem eigenen Fleisch und Blut, an meinem kleinen Sohn. Wenn ich ihm zum Beispiel seine Spielzeugkiste hinlege und es ihm dann langweilig wird, dann fängt er an, sich Dinge vom Regal zu nehmen, die aber gefährlich für ihn sein können. Und wenn ich da Nein sage, dann wird er oft zornig und beginnt zu brüllen. Und dabei verwehre ich ihm ja eigentlich nur eine Sache, wenn man sich diese Dinge mal überlegt. Und diese Sache könnte halt für ihn gefährlich werden. Aber er hat immer noch die Möglichkeit, mit allen anderen Dingen in seiner Spielzeugkiste zu spielen. Aber er möchte halt genau dieses eine Ding, das für ihn verboten ist.